Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Metallinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host ist Dr. Eberhard The Flash Bachem. Hallo Eberhard, grüß dich.
Hallo zusammen, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Den Beinamen The Flash haben wir dir verpasst, weil du den ehemaligen Rekord der Mitarbeiter des Deutschen Metallinstituts beim Firmenlauf pulverisiert hast. Ja, ich gebe es einmal durch. Liebe Hörer und Hörer, falls Sie selber gelegentlich joggen gehen, der Kollege Dr. Bachem ist 7,3 Kilometer in 27 Minuten und 55 Sekunden gelaufen, hat damit, wir haben es per Dreisatz ausgerechnet, den Rekord von vor einigen Jahren von einem studentischen Mitarbeiter pulverisiert. Ja, da stehst du jetzt erstmal ganz oben, wahrscheinlich für lange Zeit auf dieser Liste. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, du hast uns da mit insgesamt den 11. Platz in der Gesamtwertung bei dem diesjährigen Firmenlauf beschert. Wir machen allerdings jetzt keine Laufschule für Anfänger und Fortgeschrittene mit Dr. Bachem, sondern wir machen Vollstreckungsrecht. Es geht um ein Gutachten aus deiner Feder, das auch demnächst in einer etwas anderen Fassung, als wir es jetzt besprechen, aber im Kern geht es dann darum, im D&I-Report erscheinen wird. Es geht um die Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen. Das ist ja was man in der notariellen Praxis immer mal wieder hat. Und wir merken auch, wie viel Unsicherheiten da noch bestehen, weil wir da ja zahlreiche und immer wieder Anfragen auch am Deutschen Notarinstitut dazu erhalten. Ich stelle einmal den Sachverhalt vor. Also wir haben einen Grundstückseigentümer A und dieser A bestellt zugunsten einer Bank X eine Grundschuld, ganz normale Grundschuldbestellung. Und der Bank X wird auch gleich eine vollstreckbare Ausfertigung der Grundschuldbestellungsurkunde erteilt. Die Bank X tritt dann die Grundschuld ab an die Bank Y. Und das Ganze wird dann eben so vollzogen oder so begleitet, dass die Bank X die vollstreckbare Ausfertigung, die sie ja bekommen hat, dem Notar vorlegt. Der Notar zieht dann die Klausel ein, was das bedeutet, dazu kommen wir noch. Und der Bank Y wird eine neue vollstreckbare Ausfertigung erteilt. Es gibt also eine erste Klauselumschreibung. Und später tritt dann die Bank Y diese Grundschuld weiter ab an die Bank Z. Und wieder gleiches Verfahren, die Bank Y gibt dann die vollstreckbare Ausfertigung zurück, die Klausel wird eingezogen und der Bank Z wird eine neue vollstreckbare Ausfertigung verteilt. Also wir haben zwei Klauselumschreibungen hintereinander und wir legen jetzt den Blick auf diese zweite Klauselumschreibung, also auf diesen Zeitpunkt oder auf dieses Event, in dem die Bank Y die Grundschuld oder die Rechte aus der Grundschuld abgetreten hat an die Bank Z und im Zuge dessen dann eben der Bank Z eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt werden soll. Die Frage, die der Kollege hier an uns gerichtet hat, ist folgende. Muss jetzt eine neu erteilte Vollstreckungsklausel, also hier die Vollstreckungsklausel für die Bank Z, für den jetzigen Zessionar, in dem Fall, in dem die bisherige Vollstreckungsklausel vollständig eingezogen wird, in ihrer Begründung sämtliche Rechtsnachfolgen gegenüber der Ursprungsklausel enthalten oder genügt die letzte Rechtsnachfolge, die zur Neuerteilung geführt hat? Also ich versuche es mir mal so vorzustellen, der Notar fragt jetzt, muss ich mir quasi nochmal die ganze Kette anschauen, von der Bank X zur Bank Y zur Bank Z? Oder muss ich mir, wenn ich nur diese Vollstreckungsklausel für die Bank Z machen soll, jetzt eigentlich nur das Verhältnis YZ angucken und dann dementsprechend auch etwas in die Begründung dieser Klausel reinschreiben? Wenn Sie im Zwangsvollstreckungsrecht fit sind, wenn Sie öfter mit vollstreckbaren Ausfertigungen zu tun haben, dann hört sich das alles ganz einfach an. Falls es Ihnen eher so wie mir geht und Sie immer bei Klauselumschreibung und bei Klauseleinziehung und bei vollstreckbarer Ausfertigung so ein leichtes Schaudern über den Rücken laufen haben, weil Sie nicht so ganz genau wissen, wie es funktioniert, dann sind wir hoffentlich in dieser Folge eher mit den richtigen Grundlagen gleich für Sie da. Ja, das ist, wie gesagt, der Sachverhalt. Es geht um die Frage, wie umfangreich muss eine Begründung sein, wenn man eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt für einen Rechtsnachfolger als Notar. Also um diesen Aspekt geht es, Begründung der Klausel bei Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung. Eberhard, wir fangen mal an mit so ein paar allgemeinen Belangen und dem Paragraph 727 ZBO. Sei so nett, schieß mal los.
Ja, zunächst einmal vielen Dank für die nette Einführung und die Vorstellung des Sachverhalts. Genau, Ausgangspunkt ist erstmal 727 Absatz 1 ZPO, der jetzt im Zusammenhang mit notariellen Urkunden in Verbindung mit 795 und 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO zu lesen ist. Vielleicht könntest du uns den einmal kurz vorlesen.
Ich lese einmal vor. Ich fange mal an mit dem 794 Absatz 1 Nummer 5. Den, denke ich, hat jeder vor Augen. Da heißt es weitere Vollstreckungstitel. Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt, Nummer 5, aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder von einem deutschen Notar und so weiter aufgenommen sind. Gibt kleine Einschränkungen, also geht nicht für alle Urkunden, das weiß man. Im Absatz in Nummer 5 heißt es dann weiter, wenn sie nicht gerichtet sind auf Abgabe einer Willenserklärung und nicht auf den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum. Also da muss man manchmal aufpassen. Aber grundsätzlich sind ja notarielle Urkunden taugliche Zwangsvollstreckungstitel. Und im Paragraph 795 heißt es dann Anwendung der allgemeinen Vorschriften auf die weiteren Vollstreckungstitel. Satz 1. Auf die Zwangsvollstreckung aus den in Paragraph 794 erwähnten Schuldtiteln sind die Vorschriften der Paragraphen 724 und so weiter entsprechend anzuwenden, soweit sich nicht etwas anderes ergibt. Also das heißt, auf diese vollstreckbaren Urkunden ist dann eben auch das Allgemeine anzuwenden. Hier eben konkret die Paragraphen 724 fortfolgende und damit auch der 727. Und im 727 heißt es jetzt, vollstreckbare Ausfertigung für und gegen Rechtsnachfolger. Absatz 1, eine vollstreckbare Ausfertigung kann für den Rechtsnachfolger des in dem Urteil bezeichneten Gläubigers sowie gegen denjenigen Rechtsnachfolger des in dem Urteil bezeichneten Schuldners und denjenigen Besitzer der in Streit befangenen Sache, gegen die das Urteil nach § 325 wirksam ist, erteilt werden, sofern die Rechtsnachfolge oder das Besitzverhältnis bei dem Gericht offenkundig ist oder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen wird. Und wir haben immer dieses Nachweis durch öffentliche Urkunden, das ist eigentlich der Standardfall im Fall der Umschreibung durch Notare. Offenkundig kann es manchmal sein, wenn es eben offenkundig ist, aber der Normalfall, mit dem wir uns in der notariellen Praxis beschäftigen, ist eben der Nachweis durch öffentliche Urkunden. Gut, das war sozusagen der Ausgangspunkt, 727 Absatz 1 ZBO.
Genau, also das ist der Ausgangspunkt. Grundsätzlich, wenn jetzt also ein Gläubiger zu mir kommt als Notar, der eben selber nicht in dem Titel steht und sagt, ich bin Rechtsnachfolger, muss ich mir grundsätzlich diese Rechtsnachfolge eben durch öffentlich oder öffentlich beglaubigte Urkunde nachweisen lassen, sofern die nicht offenkundig ist. Und das Problem ist jetzt, dass in diesem 727 Absatz 1 nicht geregelt ist, der Fall, dass wir bereits vorher eine vollstreckbare Ausfertigung schon mal erteilt hatten an den Rechtsvorgänger. Also in dem Fall jetzt hier eben an den Zedenten. Und jetzt kommt eben der Zessionar zu uns und möchte auch eine vollstreckbare Ausfertigung haben. Da kann man jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht den 733 ins Feld führen. Vielleicht würden wir den auch einmal lesen.
Mhm. 733 ZPO, weitere vollstreckbare Ausfertigung. Also da steckt so ein bisschen drin, dass es halt, wenn es mehrere irgendwie gibt, wenn man vielleicht schon eine erteilt hat. Absatz 1, vor der Erteilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung kann der Schuldner gehört werden, sofern nicht zuerst die erteilte Ausfertigung zurückgegeben wird.
Genau, also in 733 ist nicht direkt der Fall geregelt, aber man kann doch einen Grundsatz entnehmen, dass eben grundsätzlich Doppelvollstreckungen vermieden werden sollen. Das bedeutet, im Regelfall soll nur eine vollstreckbare Ausfertigung im Umlauf sein. Das bedeutet, im Grundsatz habe ich mir die alte vollstreckbare Ausfertigung zurückgeben zu lassen. Also das bedeutet im Prinzip die muss ich halt einziehen und dann kann ich erst eine neue vollstreckbare Ausfertigung erteilen. Es gibt dazu jetzt Ausnahmen. Das ergibt sich aus dem 733 schon direkt. Ja, also der Schuldner kann gehört werden, wenn nicht die Ausfertigung zurückgegeben wird. Das bedeutet, es gibt schon Fälle, in denen auch wirklich die Ausfertigung nicht zurückgegeben wird. Das sind dann aber Fälle, da braucht man ein berechtigtes Interesse. Zum Beispiel, dass die alte Ausfertigung verloren gegangen ist und eben keine konkrete Gefahr der Doppelvollstreckung besteht. Also wenn sich jetzt einfach der alte Gläubiger jetzt weigert, die vollstreckbare Ausfertigung herauszugeben, dann muss man schon irgendwie sagen, ja, warum gibt er die nicht heraus? Wahrscheinlich besteht hier doch eine Gefahr der Doppelvollstreckung und dann darf man die im Grundsatz nicht erteilen. Also 733, Grundsatz, ich muss mir die alte vollstreckbare Ausfertigung zurückgeben lassen.
Das wäre jetzt sozusagen der Fall, die Bank Z kommt und sagt, ich hätte hier ganz gerne eine vollstreckbare Ausfertigung. Ich habe aber die alte vollstreckbare Ausfertigung nicht, die liegt noch bei der Bank Y und die Bank Y will mir die nicht geben. Ne? Dann wäre ich klar im 733 ZPO. Aber was du vorhin schon erwähnt hast, der 727 ZPO, jetzt zumindest im Anwendungsbereich notarieller Urkunden, der geht quasi nicht von unserem Standardfall aus, gerade bei Grundschulden, dass man dem Gläubiger dann sofort eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt, sondern der geht sozusagen davon aus, es ist noch gar keine vollstreckbare Ausfertigung erteilt und jetzt kommt der Rechtsnachfolger und der weist mir dann nach, dass er Rechtsnachfolger ist und dann erteile ich diesem Zessionar, dem Rechtsnachfolger, erstmalig überhaupt eine vollstreckbare Ausfertigung. Das ist sozusagen der in der Notarpraxis relativ untypische Grundfall des 727, aber da steht eben nicht drin, wie muss ich jetzt damit umgehen, wenn die Bank Z jetzt kommt und sagt, ich habe hier die vollstreckbare Ausfertigung, die hat mir die Bank Y gegeben, die nützt mir aber nichts, weil da steht halt noch die Bank Y drin und ich hätte ganz gerne, dass da die Bank Z drin steht.
Genau, okay. Genau. Wie geht man jetzt in der Praxis damit um? In der Praxis haben sich drei Möglichkeiten herausgestellt, wie man das Ganze jetzt technisch umsetzt, also praktisch diese Einziehung und diese Neuerteilung. Also die erste Möglichkeit ist, ich kann mir die alte Auswertung zurückgeben lassen, das Papierstück sozusagen vernichten, ja, oder eben entwertet zu meinen Akten nehmen und eine komplett neue Auswertung erteilen, die man eben aushändigt. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, ich kann auch sozusagen dieses alte Papier oder diese alte Ausfertigung eben weiterverwenden, schreibe darunter, dass ich diese Klausel eben einziehe und schreibe eben darunter jetzt wiederum oder vollziehe jetzt darunter eben eine Neuerteilung. Ja, verwende aber dieses alte Papierstück eben weiter.
Es kommt nichts in den Schredder.
Genau, es kommt nichts in den Schredder. Und die dritte Variante ist, ich kann doch anstelle des Einziehungsvermerks eben darauf schreiben, dass die Klausel jetzt umgeschrieben wird auf den Rechtsnachfolger, ist aber rechtlich gesehen eigentlich nichts anderes als diese zweite Variante. Das ist halt einfach ein anderes Wort für Einziehungsvermerk und Neuerteilung.
Also sozusagen so mehr so eine sprachliche oder so eine technische Variante, aber jetzt juristisch nichts anderes. Ob ich da jetzt drauf schreibe, die Klausel wird eingezogen oder die Klausel wird umgeschrieben, im Ergebnis dann dasselbe. Ne?
Genau.
Okay. Mhm.
So, und jetzt nähern wir uns unserem Problem. Jetzt die Frage, das war ja die Frage des Kollegen, wie sieht das jetzt hier überhaupt mit der Begründung aus? Grundsätzlich muss diese Rechtsnachfolgeklausel oder zweckmäßig ist es, diese Rechtsnachfolgeklausel mit einer Begründung zu versehen. Das ergibt sich gar nicht unbedingt aus dem Gesetz, sondern das lässt sich mehr oder weniger aus 750 Absatz 2 ZPO entnehmen. Denn vielleicht lesen wir den auch einmal.
Ja, der 750 ZPO, den kennt man ja noch aus der Ausbildung, der regelt ganz allgemein die Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung. Und ich lese jetzt mal den Absatz 2 vor, der ist relativ lang, aber auf das Wesentliche kommt man dann am Ende schon hinaus. Da heißt es, handelt es sich um die Vollstreckung eines Urteils, dessen vollstreckbare Ausfertigung nach § 726 Absatz 1 erteilt worden ist, oder soll ein Urteil, das nach den § 727 bis 729 und so weiter für oder gegen eine der dort bezeichneten Personen wirksam ist, für oder gegen eine dieser Personen vollstreckt werden? Also mit anderen Worten, falls ich so einen Fall der Rechtsnachfolge habe und da jetzt eben vollstrecken will, so muss außer dem zu vollstreckenden Urteil auch die ihm beigefügte Vollstreckungsklausel und, sofern die Vollstreckungsklausel aufgrund öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden erteilt ist, auch eine Abschrift dieser Urkunden vor Beginn der Zwangsvollstreckung zugestellt sein oder gleichzeitig mit ihrem Beginn zugestellt werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt der Grundstückseigentümer A und gegen mich soll jetzt vollstreckt werden, unterhändisch gesprochen aus dieser Grundschuld, dann muss mir ja die Bank Z, wenn sie gegen mich vollstrecken will, halt natürlich die vollstreckbare Ausfertigung mit einer auf sie lautenden Klausel und mit dem entsprechenden Nachweis dieser Abtretungen vorlegen. Nur dann kann die Zwangsvollstreckung erfolgen. Das heißt also, es gibt einen gewissen Aufwand, dann im konkreten Fall der Zwangsvollstreckung diese Rechtsnachfolgen dann auch nochmal ja, gewissermaßen zu belegen, eben durch dieses Erfordernis im 750 Absatz 2, dass eben da nicht nur die Klausel lauten muss auf den jetzigen Berechtigten, sondern auch die öffentlichen Urkunden, also Abschriften dieser Urkunden dann eben zugestellt werden müssen. Ja.
Genau, und damit man eben genau weiß, was zugestellt werden muss und woraus sich diese Rechtsnachfolge ergibt, entnimmt man eben diesem 750-2 oder zumindest dieser Wertung des 750-2, dass auch diese einzelnen Rechtsnachfolgeklauseln eben begründet werden müssen.
Also damit dann letztlich der Gerichtsvollzieher unterhändisch gesprochen auch weiß, was er da jetzt zustellen muss. Also damit der Gerichtsvollzieher den 750-2 umsetzen kann, ist es sinnvoll, diese oder geboten sogar nach der Literatur, diese Nachfolgeklauseln so zu begründen, dass klar wird, worauf basiert es und was ist hier passiert.
Genau, ganz genau.
Wir können vielleicht mal an der Stelle, es gibt nämlich in dem Handbuch zu den vollstreckbaren Urkunden vom Kollegen Wolfsteiner so Standardformulierungen oder so Musterformulierungen, die so eine Begründung dann enthalten. Ich lese mal beispielsweise eine vor, sind sie in der Randnummer 42.30. Da heißt es dann in Ziffer 1, die vorstehende Vollstreckungsklausel wird eingezogen. Und in zweitens dann vorstehende mit der Urschrift übereinstimmende Ausfertigung wird dem Gläubiger zum Zwecke der Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld gegen den Schuldner erteilt. Und jetzt kommt's, Gründe, Doppelpunkt. Der Schuldner ist im Grundbuch nunmehr als Eigentümer des mit der vollstreckbar gestellten Grundschuld belasteten Grundstücks eingetragen. Dies ist offenkundig. Die Vollstreckungsklausel beschränkt sich auf die Grundschuld, weil eine Nachfolge in die Schuld aus dem vollstreckbar gestellten abstrakten Schuldversprechen nicht nachgewiesen ist. Also im Grunde nur, was ist hier passiert und wie ist es mir nachgewiesen? Also diese Begründungen sind relativ kurz, aber es steht halt was drin. Ne? Und wenn ich jetzt nur in die ZPO gucke, finde ich da keine Vorschrift, die mir sagt, es muss irgendwie begründet sein. Ne? Wobei man ja auch sagen muss, wenn man in die ZPO guckt, man findet zu diesem ganzen Thema Einziehung und Neuerteilung nichts. Weil der 727 ja von einem anderen Grundfall ausgeht und der 733 ZBO uns ja nur sagt, ich soll nicht ohne weiteres eine zweite vollstreckbare Ausfertigung in den Rechtsverkehr geben. Also dieser ganze Bereich ist jetzt im Gesetz nicht präzise geregelt.
Genau, und im Prinzip ist auch nicht geregelt und man findet auch kaum was in der Literatur dazu, wie denn sich dieser Begründungsumfang jetzt gestaltet. Mhm. Also was muss ich denn jetzt hier genau überhaupt da reinschreiben? Und aus unserer Sicht ist es so, dass dieser Begründungsumfang dem Prüfungsumfang des Notars entspricht und umgekehrt auch. Also der Prüfungsumfang des Notars, was muss der überhaupt prüfen an Rechtsnachfolge, entspricht dem, was er auch an Begründung da reinschreiben muss. Weil eben vom Klauselerteilungsorgan, sprich hier dem Notar, darf eben nicht verlangt werden, irgendwas zu begründen, was er überhaupt nicht geprüft hat. Mhm. Also insofern ist das aus unserer Sicht so ein Gleichlauf. So, und jetzt muss man natürlich differenzieren, wenn wir jetzt wir haben ja jetzt verschiedene Varianten. Wenn wir jetzt die erste Variante der Erteilung der Nachfolgeklausel haben, sprich, wir haben wir vernichten die alte Ausfertigung komplett und erteilen auf einem neuen Blatt Papier eine neue Ausfertigung, dann ist es nach unserer Ansicht eben so, dass dann auch sämtliche Rechtsnachfolgen eben begründet werden müssen, ja, und auch geprüft werden müssen, weil andernfalls das Vollstreckungsorgan überhaupt nicht sehen kann, weil das sieht ja nur jetzt in unserem konkreten Fall, kommt der Z zu uns und wenn wir ihm jetzt nur die Rechtsnachfolge von Y auf Z nachweisen, aber eben im Titel steht X, dann sieht natürlich das Vollstreckungsorgan nicht, was hat denn jetzt zur Rechtsnachfolge von X auf Y geführt. Also das heißt, in dieser Variante müssen wir aus unserer Sicht auf jeden Fall alles prüfen und auch alles begründen.
Also die Variante mit dem Schredder ist die aufwendigste.
Genau, das ist die definitiv aufwendigste. Jetzt gibt es ja auch noch die zwei anderen Varianten, die ja rechtlich gesehen eigentlich gleich sind. Deswegen,
also das eine diese Einziehung und das andere die Umschreibung, aber rechtlich werten wir die mal gleich. Ja.
Genau, also das Entscheidende ist hier natürlich in diesen anderen Varianten, dass diese alte Ausfertigung zumindest körperlich weiterverwendet wird. Mhm. Und hier ist es so ein bisschen umstritten. Ja, der Unterschied eben besteht darin, dass diese Einziehung ja nur virtuell erfolgt ist, sodass im Prinzip der Gerichtsvollzieher schon, das ist dann zwar sozusagen rechtlich entwertet, diese alte Begründung, der Gerichtsvollzieher kann sich die aber ja schon noch angucken, theoretisch, und sagen, ah ja, da sehe ich ja schon noch irgendwie was zu dieser ersten Abtretung geführt hat.
Klar, er sieht dann, dass halt von X auf Y umgeschrieben wurde, auch wegen öffentlich beglaubigter Abtretungserklärung.
Ja. Genau, das ist zwar rechtlich entwertet, aber rein faktisch sieht er es ja schon noch.
Lesen kann er es noch.
Ja. Lesen kann er es noch, genau. Und wie dieser Fall jetzt geregelt oder wie dieser Fall jetzt praktisch gelöst wird, das ist so ein bisschen umstritten. Der Wolfsteiner führt in diesem Fall aus, dass in diesem Fall auch alles neu zu prüfen ist, weil er folgert das so ein bisschen aus so einer Entscheidung des Kammergerichts, ja, in dem dieses eben entschieden hat, dass die Rechtsnachfolgeklausel, ich zitiere, keine der Rechtskraft nur entfernte Bindung hat. Mhm. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das irgendwie diese alte Rechtsnachfolgeklausel nicht rechtskräftig wird, dann muss man natürlich zwangsweise auch nochmal neu prüfen.
Okay, also diese Klausel, hier jetzt konkret Bank X auf Bank Y, genau. Die ist dann halt entwertet und damit ist sie einfach weg.
Damit ist sie
beziehungsweise
weg.
Die Vollstreckungsklausel, die ist einfach weg und damit habe ich dann halt nichts mehr, was ich, wo ich halt drauf aufbauen kann. Ne?
Genau.
Also der bewertet sozusagen diese Varianten 2 und 3, also mit der Einziehung, mit der Umschreibung, genauso wie die Variante mit dem Schredder und sagt, der Notar muss dann immer alles prüfen.
Genau.
Würde jetzt konkret bedeuten, ich bin jetzt der Notar, die Bank Z kommt und sagt, hier ist die öffentlich beglaubigte Abtretungserklärung, in der die Bank Y an mich das abgetreten hat. Da würde der Notar sagen, das reicht mir nicht. Bitte leg mir auch nochmal vor entsprechende Dokumente, die nachweisen, dass es von X auf Y abgetreten wurde. Und dann kann die Bank Z sagen, so ja, ich weiß, irgendwann werde ich die sowieso brauchen, aber jetzt habe ich sie halt gerade noch nicht. Also für die Bank Z dann durchaus ja auch ein höherer Aufwand. Ja.
Genau, genau. Das ist natürlich auch dieses praktische Problem, dass unter Umständen die Bank Z gar nicht die Dokumente eben hat oder die Abtretungserklärung von X auf Y hat.
Zumindest in dem Zeitpunkt.
Zumindest in dem Zeitpunkt noch nicht. Also für spätere Zwangsvollstreckungsverfahren wird man sie brauchen, weil dieses unter anderem Urkunden sind, die nach 750 Absatz 2 ZPO eben zugestellt werden müssen. Aber in diesem Stadium, wo ich jetzt diese Nachfolgeklausel eben beantrage beim Notar, habe ich diese Sachen unter Umständen gar nicht. Man kann das aus unserer Sicht, was eben der Wolfsteiner vertritt, auch anders sehen. Ja, man kann eben auch sagen, dass jetzt aus dieser Tatsache, dass es keine rechtskraftentfernte Bindung hat, nicht unbedingt folgt, dass man sich nicht trotzdem darauf verlassen darf. Ja, also das Kammergericht hat aus unserer Sicht nämlich ausdrücklich offen gelassen, ob das Klauselerteilungsorgan auch prüfen muss oder ob es sich auf die Richtigkeit eben verlassen darf. Ja, aus unserer Sicht sprechen eben auch gute Gründe dafür, dass eine Prüfungspflicht des Notars in diesem Fall eben ausscheidet. Es sei denn, das ist jetzt irgendwie evident falsch. Mhm. Ja, dann muss er, wenn der Notar erkennt, dass es falsch ist, dann muss er es eben ablehnen. Ja, oder eben nochmal prüfen. Aber es ist nicht in jedem Falle zwingend. Ja, aber das ist eben umstritten. Man kann es an der Stelle, denke ich, nicht ganz rechtssicher sagen, was man da macht. Und dann muss man eben das Gebot des sichersten Weges gehen und im Zweifel eben sagen, dann muss ich es halt nochmal prüfen.
Ja, also dann wird man also sicherheitshalber als Notar sagen können, wenn Sie mir das vorlegen können, diese Abtretungserklärung im Verhältnis Bank X an Bank Y, dann schaue ich es mir gerne an, dann ist man da auf der sicheren Seite, kann das ja dann auch, wenn man will, in seine Begründung nochmal mit aufnehmen, ja, damit es dann alles also sozusagen auch aus dieser Begründung der zweiten Rechtsnachfolge oder der zweiten Klauselumschreibung sozusagen ergibt, ohne dass ich nochmal Bezug nehmen muss auf die formal ja entwertete Begründung der ersten Klauselumschreibung, die zeitlich dann davor erfolgt. Aber es ist eigentlich interessant, dass das nicht näher geklärt ist. Also wir haben jetzt ja die Literatur dazu, wirklich, hast ja viel Mühe gegeben, gründlich durchforstet. Und wir haben halt diese Aussage in dem Handbuch von Wolfsteiner, das natürlich schon auch für die Praxis in gewisser Weise immer maßgeblich ist. Aber wenn man dann genauer guckt, worauf er sich bezieht, dann kann man schon Zweifel haben, ob diese Entscheidung des Kammergerichts, die er heranzieht, das wirklich so klar aussagt. Aber letzten Endes, vielleicht spricht auch hier für die Ausführung vom Kollegen Wolfsteiner, dass er auch nur dem sichersten Weg folgt und sagt, dann prüfen wir es halt lieber nochmal, weil was ja schon so ein bisschen dafür spricht, ist, dass man sagt, am Ende, wenn die vollstrecken wollen, müssen die ja sowieso diese Urkunden vorlegen. Also macht es jetzt vielleicht auch wenig Sinn, denen die Klausel zu erteilen, um die dann da halt in der falschen Sicherheit zu wiegen, dass sie damit vollstrecken können, was am Ende vielleicht nicht geht, weil sie diese Abtretungserklärung in öffentlich beglaubigter Form von X an Y ja auch noch brauchen. Aber letztlich ist es nicht ganz klar. Die Argumentation, die hier erfolgt, ist unserer Sicht nicht zwingend. Aber das ist was man vielleicht als Notarin oder als Notar im Blick behalten sollte, wenn man so Rechtsnachfolgeklauseln, wenn man so Rechtsnachfolgen hat, die nachgewiesen werden und man ist jetzt eben schon halt nicht mehr in Schritt 1 der Kette, sondern schon in Schritt 2 oder Schritt 3, dass man dann unter Umständen sich auch nochmal die vorhergehenden Schritte anguckt und das sind die Begründung dann entsprechend auch aufnimmt. Ich lese vielleicht nochmal eine andere Begründung vor, hier aus dem Handbuch vom Kollegen Wolfstein, dass Sie nochmal ein bisschen vor Augen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sich sowas anhört. Es ist eine andere Begründung, da heißt es dann: Der Gläubiger ist im Grundbuch nunmehr als Gläubiger der vollstreckbar gestellten Grundschuld eingetragen. Dies ist offenkundig. Die Ansprüche aus dem vollstreckbar gestellten abstrakten Schuldversprechen sind an den Gläubiger abgetreten worden. Dies ist nachgewiesen durch Vorlage der notariell beglaubigten Abtretungsurkunde, die dieser vollstreckbaren Ausfertigung in beglaubigter Abschrift beigefügt ist. Also diese Begründungen sind an sich relativ kurz. Da wird nur geschildert, was ist passiert und wie ist es mir dem Klauselerteilungsorgan nachgewiesen? Ist es offenkundig? Wenn es offenkundig ist, warum? Oder ist es mir eben durch öffentlich beglaubigte Erklärungen dann entsprechend nachgewiesen worden? Also da muss man jetzt kein Riesenrechtsgutachten schreiben, aber so ein bisschen was, um eben mit dem Zweck des 750 Absatz 2 ZPO dem Gerichtsvollzieher zu ermöglichen, die richtigen Sachen dann zuzustellen, eben da formulieren. Falls Sie da mal in der Praxis Schwierigkeiten oder Rückfragen dazu haben, melden Sie sich da gerne auch bei uns, was diese Erteilung von so vollstreckbaren Ausfertigungen angeht, gerade im Fall der Rechtsnachfolge. Das haben wir ja ohnehin tagtäglich, ist ja unser täglich Brot. Da sind wir auch, was Gutachten, Einzelfälle und Literatur angeht, ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Okay, also wir müssen jetzt letzten Endes diese Frage, die der Notar hier an uns gestellt hat, so ein bisschen offen lassen. Wir würden jetzt dazu tendieren, dass wir im Stadium dieses Klauselerteilungsverfahrens bei der zweiten Klauselumschreibung nicht näher prüfen müssen, ob und auch nicht näher begründen müssen, was bei der ersten Klauselumschreibung zugrunde gelegen hat, also dieses Verhältnis X und Y. Der Kollege Wolfsteiner sieht es in seinem Handbuch anders und mehr Fundstellen gibt es eben dazu dann am Ende des Tages auch nicht. Gut, du hattest jetzt einen ganz interessanten Exkurs noch vorbereitet, der sich auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was muss denn eigentlich zugestellt werden und wie gestaltet man denn diese ja umgeschriebene Vollstreckungsklausel, die man dann der Bank Z mitgibt?
Genau, das spielt jetzt auch wieder in diesem Dunstkreis 750 Absatz 2 ZPO. Das ist im Prinzip was, wo man auf den ersten Blick überhaupt kein großes Störgefühl hat, was aber doch dann damals bei der Gutachtenbearbeitung dann doch ziemlich für Verwunderung gesorgt hat. Es ist ja so, in vielen Fällen ist es so, dass der Rechtsnachfolger dem Notar die alte vollstreckbare Ausfertigung zugunsten des Zedenten eben vorliegt und die unterschriftsbeglaubigte Abtretungserklärung auch als öffentliche Urkunde. Jetzt geht der Notar hin, schreibt daraufhin auf den Rechtsnachfolger unter Einziehung der alten Klausel, ja, wie auch immer, schreibt er das eben um, welche Variante er auch jetzt immer nimmt von diesen dreien. und begründet die Klausel, also ist soweit gut. Und jetzt fertigt er eine beglaubigte Abschrift der Abtretungserklärung an und hängt diese an diese neue vollstreckbare Ausfertigung hinten dran. Das ist ja zunächst mal was, wo man sagt, ja, das ist, würde man vermutlich selber auch so machen.
Also stellen wir es uns mal konkret in unserem Fall vor, den wir jetzt vorhin hatten. Der Notar kommt, er zieht die Klausel ein, die der Bank Y erteilt wurde, erteilt der Bank Z eine neue Vollstreckungsklausel, begründet es dann alles auch sauber. An dieser vollstreckbaren Ausfertigung hängt schon dran eine beglaubigte Abschrift der Abtretungserklärung X an Y. Und jetzt macht er neu eben auch noch daran eine beglaubigte Abschrift der Abtretungserklärung Y an Z. Das heißt, am Ende haben wir dann eben diese vollstreckbare Ausfertigung mit der zweimal umgeschriebenen Klausel und mit zwei beglaubigten Abschriften von öffentlich beglaubigten Abtretungserklärungen. Mhm.
Genau, jetzt muss man sich vorstellen, wie das jetzt in der Vollstreckung abläuft. Und zwar in der Vollstreckung läuft das jetzt so ab, dass jetzt die Partei, die dann vollstrecken möchte, zum Gerichtsvollzieher geht. Die gibt dem diese vollstreckbare Ausfertigung samt dieser beglaubigten Abschrift der Abtretungsurkunde. Der Gerichtsvollzieher geht jetzt nach § 193 Absatz 1 Satz 2 ZPO hin. Vielleicht können wir den einmal lesen.
Da muss ich ein bisschen nach vorne blättern. Ja. Mhm. Paragraf 193, sagst du?
Genau, 193, Absatz 1, Satz 2, ZBO.
Jawohl, da heißt es Zustellung von Schriftstücken, Paragraf 193, Absatz 1, Satz 3?
Satz 2.
Satz 2, da heißt es im Fall des Satz 1 Nummer 1 beglaubigt der Gerichtsvollzieher die Abschriften, er kann fehlende Abschriften selbst herstellen.
Mhm, genau.
Gibt es eine Beglaubigungskompetenz für den Gerichtsvollzieher?
Mhm. Genau, also daraus ist es im Prinzip so, man muss sich das so vorstellen, der Gerichtsvollzieher, der geht jetzt hin, fertigt von dieser vollstreckbaren Ausfertigung und diesen Abschriften, die da hinten dran stehen, diese beglaubigten Abschriften, wiederum Abschriften und stellt diese beglaubigten Abschriften, diese von ihm erstellten beglaubigten Abschriften dem Vollstreckungsschuldner zu. Das Original, also sprich jetzt hier diese vollstreckbare Ausfertigung samt beglaubigter Abschrift der Abtretungserklärung, die ihm übergeben wurde, die kriegt der Vollstreckungsgläubiger als Auftraggeber zurück. So, und wenn man jetzt mal den 750 Absatz 2 ZPO ganz genau liest.
Ja, mache ich nochmal mit der entsprechenden,
Betonung
und etwas sozusagen auch dann auf die wesentlichen Dinge fokussiert. Handelt es sich um die Vollstreckung einer Urkunde, deren vollstreckbare Ausfertigung nach § 727 ZPO für oder gegen die dort Personen wirksam ist und gegen die auch vollstreckt werden soll, so muss außer der vollstreckbaren Urkunde auch die ihr beigefügte Vollstreckungsklausel und, sofern die Vollstreckungsklausel aufgrund öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden erteilt ist, auch eine Abschrift dieser Urkunden zugestellt werden.
Genau, das ist schon die genau richtige Betonung, also eine Abschrift dieser Urkunde. Und diese Urkunde meint genau die dem Notar im konkreten Fall vorliegende öffentlich beglaubigte Abtretungserklärung. Ja, also diese Urschrift der Abtretungserklärung, die unterschriftsbeglaubigt war, die muss im Prinzip jetzt in Abschrift, also in Abschrift dieser Urkunde muss zugestellt werden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was genau wird jetzt hier zugestellt? Es wird eben nicht eine Abschrift dieser notariell oder dieser Abtretungserklärung, sondern es wird eine beglaubigte Abschrift der beglaubigten Abschrift der Abtretungserklärung zugestellt.
Wir haben ja eigentlich, finde ich jetzt oft so im Rechtsverkehr auch immer so an so Grundbuchverfahren oder an handelsrechtliches Verfahren denken, mit beglaubigten Abschriften von beglaubigten Abschriften kein Problem, damit habe ich kein Störgefühl. Solange die Beglaubigungskette nicht unterbrochen ist und wir immer auf der gleichen Qualitätsebene unterwegs sind, stört uns das ja nicht groß. Aber hier sehen es erstaunlicherweise die Gerichte anders, ne? Und sagen, ich brauche unmittelbare Abschriften der maßgeblichen Urkunden. Ne?
Genau, es ist dann eben nicht mehr eine Abschrift, die Gerichte sagen, es ist dann eben nicht mehr eine Abschrift dieser Urkunde, sondern es ist eben nur eine Abschrift der beglaubigten Abschrift der Urkunde. Und das reicht den Gerichten eben nicht mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt ja auch nicht im Prinzip nicht die Aufgabe des Notars, dass er müsste ja gar nichts hinten an die Urkunde dranhängen. Man muss nur unseres Erachtens schon den Gläubiger darauf hinweisen, dass er das Original auch behalten muss.
Also ich muss zur Bank Z, muss ich sagen, pass mal auf, hier ist die vollstreckbare Urkunde, hier ist die vollstreckbare Ausfertigung. Da sind jetzt auch hinten die Klausel auf dich jetzt umgeschrieben. Das heißt, du hast sozusagen den Titel und die Klausel. Aber diese Urkunden, die musst du im Original behalten. Also sowohl die Abtretungserklärung von X an Y als auch die Abtretungserklärung von Y an Z. damit dann, wenn es tatsächlich zur Zwangsvollstreckung kommt, der Gerichtsvollzieher hiervon die Abschriften fertigen kann, die er dann dem Schuldner zustellt. Wenn er nur eine beglaubigte Abschrift von diesem Dokumentenkonglomerat macht, das ich dir hier mitgebe, das würde dann nicht genügen.
Ja. Genau, damit könnte ich ja theoretisch auch suggerieren, indem ich diese beglaubigte Abschrift hinten dran hänge, könnte ich suggerieren, okay, alles klar, das reicht jetzt hier aus, also kannst du alles andere wegwerfen. Und das ist genau das, was eben nicht passieren sollte.
Ja, also dafür kann man dann vielleicht den Vollstreckungsgläubiger oder den Klauselgläubiger, der dann hier, den man, der Bank Z, der man das dann aushändigt, hinweisen, dass man sagt, pass mal auf, die Originale wird auf jeden Fall auch noch behalten. Der Vorteil ist natürlich so ein bisschen, wenn ich hinten diese beglaubigten Abschriften dranhänge, dass ich dann als späteres Klauselerteilungsorgan vielleicht doch etwas einfacher prüfen kann, ob die vorhergegangenen Klauselerteilungen dann wirksam waren. Also so schlecht ist es natürlich nicht. Wir wollen jetzt auf keinen Fall diese Praxis da irgendwie fundamental kritisieren, dass man beglaubigte Abschriften der Abtretungserklärungen hinten dranhängt, um Gottes Willen. Aber wir sehen so ein gewisses Risiko, dass dadurch der falsche Eindruck entsteht, dass man damit alleine dann eben auch die Zwangsvollstreckung bewirken kann. Und auch wenn das jetzt qualitativ nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist, die Gerichte sehen es halt so, dass man sagt, streng formalisiertes Zwangsvollstreckungsverfahren, ich brauche halt Abschriften dieser Urkunden und nicht Abschriften von Abschriften. Okay, ja, also es ist wie immer, wenn ich mich mit dem Thema Vollstreckung aus notariellen Urkunden befasse, danach raucht mein Kopf und ich kann es mir leider immer schlecht merken. Aber jetzt habe ich ja die große Freude, dass ich mir jederzeit diese Folge wieder anhören kann, lieber Eberhard. Das heißt, vielen Dank auch von meiner Stelle an dich für die gute Vorbereitung, auch dafür, dass du dich hier am D&I mit diesen Themen beschäftigst. Ich weiß, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ich wünsche dir dann für die Zukunft, wenn du mal amtierender Notar bist, dass du da damit, dass du häufig damit eben zu tun hast und dich dann in diesem Bereich auch sehr wohlfühlst und dann eben da auch genau weißt, wie du dich zu verhalten hast und wie es geht, dass dir dann wenigstens keine grauen Haare mehr wachsen.
Ja, ich denke, da bin ich froh, meine D&I-Zeit.
Wenn das dann mal kommt, okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg in der Praxis und wir müssen, glaube ich, diese Kategorie mit dem D&I-Trivia wegen des Waschbären bei dieser Gelegenheit beerdigen. Es ist nämlich nichts mehr passiert. Also ich habe gedacht, vielleicht ergibt sich daraus eine kleine Serie, aber bevor es peinlich wird, beenden wir es lieber gleich. Also keine weiteren Updates mehr zum Waschbären, weil auch nichts mehr passiert ist in der Richtung. Machen Sie es gut, viel Freude und Spaß in der Praxis.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.